ganz gute Laune. Patrick und ich, wir bereiten uns noch ein bisschen vor, noch ein paar Stichworte machen wir, denn gleich gibt es wieder unser Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken hier auf Radio Frei an diesem wunderbaren heißen Wochenende in Erfurt. Und eine der kühleren Räume, die findet man ja in Kinosälen, deswegen kann man sie auch vor der Hitze immer ganz gut schützen, indem man einfach ins Kino geht.
Du stehst auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me? You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten Sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder oder. Oder auch El Duderino, falls Ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Entschuldigung, ich musste den gleich loswerden. Eigentlich erklärt sich das nicht wirklich von selbst, warum ich hier Mäh mache. Aber Patrick, du meinst eben, wie viele Mäh-Gags machen wir, also spielen Schafe. Wir halten uns da an Grenzen, aber dass wir das machen, hallo erstmal Patrick.
Das könnte schon passieren.
Dass wir das machen, hallo, damit Reinhard. Zu tun, dass hallo, Mäh. Dass wir das, ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir gleich über einen Film sprechen. Da geht es um Schafe, Glenkill, ein ja. Schafskrimi.
Und was alles schon sagt über den Film, nämlich ein Schafskrimi.
Ein Schafskrimi. Und deswegen werden wir gar nicht weiter da ausführen, aber neben niedlichen Schafen haben wir noch so ein anderes niedliches Wesen, so einen kleinen Yoda.
Viel kleiner, genau.
Ja, ich sehe ihn so, der wird wahrscheinlich so auf Kniehöhe sein.
Nö, noch ein bisschen kleiner. So groß ist halt, man sieht es jetzt nicht. Ja, aber stimmt. Grogu kommt ins Kino, Grogu kriegt
also
endlich seine große
Der Mandalorian und Grogu aus der Star Wars-Reihe, basiert auf der Serie der Mandalorian, genau. Also aus dem Star Wars-Universum.
Jetzt genau, was im eine Kino. Star Wars-Geschichte.
Hast du schön gesagt. Dann haben wir zwei lässige Typen, Jack Gyllenhaal und Henry Cavill.
Oh, ja.
Ein neuer Guy Ritchie-Film. Früher hätte ich aufgehorcht, weil ich ursprünglich großer Fan von Guy Ritchie war. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt nicht mehr bin, aber es interessiert mich nicht mehr so, weil irgendwie ich habe immer so den Eindruck, er dreht drei Filme im Jahr, meistens auf Streaming-Plattformen veröffentlicht und das verwässert dann so ein bisschen.
Naja, der dreht schon noch Kinofilme, aber ich weiß genau, was du meinst und als ich Leute gesucht habe, die den Film mit mir gucken gehen wollten, war es auch so, na, die letzten Filme waren nicht so pralle. Aber wir können ja mal drüber reden, vielleicht tun wir ihm ja auch Unrecht.
Wir reden auch über anderes. Wir reden unter anderem auch mit der Festivalleiterin vom Goldenen Spatzen, Elisabeth Wenck. Und gedanklich bleiben wir jetzt aber erstmal bei Guy Ritchie, weil aus seinem allerersten Film, der gleich schon ziemlich gut war, Bube, Dame, König, Gras, hören wir jetzt von den Stone Roses, Fool's Gold. Und das kommt hier.
Seems good.
Ja, hier könnte eigentlich ein neuer Song losgehen. Ich vermute, so war es auch, aber ein guter DJ zerhackt es einfach.
Mhm, hast
und
du getan.
Das habe ich hiermit getan. Das war Stone Roses mit Fool's Gold aus dem Film Bube, Dame, König, Gras von Guy Ritchie, das Erstlingswerk aus dem Jahr 1998, ist schon ein bisschen her. Und da galt wirklich ähnlich wie bei seinem Kollegen Quentin Tarantino, dass wenn ein Film rauskam von Guy Ritchie, hat man genau hingeschaut und hat sich in der Regel auch den Soundtrack geholt, was ich damals getan habe. Und damit hallo und herzlich willkommen nochmal zu Zwei glorreiche Halunken, dem Filmmagazin hier auf Radio Frei mit Reinhard und Patrick. Und Patrick, ich bin dankbar, dass du ja auch eine Affinität für Filme für die Kleinen hast. Man nennt sie auch Kinderfilme. Denn wir beginnen heute ganz klein mit einem Kinderfilm und wir haben ja schon ein bisschen geblökt. Sagt man Blöken bei Schafen?
Glaube,
es dreht
ja.
sich um Schafe.
Das ist richtig. Also ich bin überrascht, also es heißt ja Glenkill, ein Schafskrimi mit dem deutschen Untertitel. Deswegen die Frage für Kinder, ich meine, machen wir uns nichts vor, es geht ja auch um den Tod. Das ist die Frage jetzt, wie man das auch so den Kindern zumuten kann oder auch denen das so zeigen kann. Das ist eine gute Frage, weil er ja auch ab 6 freigegeben ist, öffnet das auch die Türen für die Kinder, in diesen Film zu gehen. Er ist auch zahm, aber das Thema ist ja trotzdem tot.
Jetzt hast du schon eigentlich das Ende des kleinen Ausschnitts, den ich jetzt bringen werde, vorweggenommen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil es beginnt erst so richtig süß mit einem Schäfer und seinem Schäfchen. Ein Ausschnitt aus Glenkill.
Wenn es ein Geheimnis für mein Glück im Leben gibt, dann ist es, mich um die freundlichsten Wesen dieser Erde zu kümmern. Schafe. Ich stelle euch mal meine Herde vor. When I wake up, well, I know I'm gonna be, I'm gonna... Ich füttere sie gut, ich pflege sie gut und ich lese ihnen jeden Tag was vor. Spannende Krimis. Ich weiß, wer der Mörder war. Ich bilde mir gern ein, dass sie alles verstehen, aber sie sind ja nur Schafe.
Oh, warum hört er gerade da auf? Genau wo rauskommt, wer der Mörder ist.
Das ist voll unfair. Es war die Magd, oder? When I wake up... Aufwachen! Wir haben George auf der Wiese gefunden und er bewegt sich nicht.
Was?
Lilly, was machen wir jetzt?
Unser Schäfer wurde ermordet. Und wir werden das Verbrechen aufklären.
Ja, das war, jetzt habe ich es doch nochmal getan. Es war ein Ausschnitt aus Glenkill, der Schafskrimi, ein Schafskrimi, pardon. Und wir haben schon mitbekommen, also Schafe spielen eine große Rolle. Schafe verstehen die Menschen, können sie untereinander verständigen. Und das macht es dann wahrscheinlich auch ein Reiz des Films aus, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also die Menschen verstehen die Schafe nicht, aber die Schafe verstehen sich untereinander.
Hab ich das jetzt, die Schafe verstehen die Menschen. Also genau. Auf jeden Fall können die Schafe, wenn Menschen was sagen, verstehen es die Schafe. So.
Genau, bloß umgekehrt nicht. Die denken, oh, das sind ja die sanftesten Geschöpfe der Welt. Der Schäfer, gespielt hier von Hugh Jackman himself, ist wirklich, also der liebt diese Schafe, der liebt diese Herde und sieht da drin aber etwas, so wie so ein Mikrokosmos unserer Gesellschaft, die Gesellschaft auch sein könnte. Und dadurch werden die Schafe auch personifiziert und haben dadurch auch für uns die gleiche Ebene, wie die Menschen haben, haben die Schafe eben auch in diesem Film.
Das klingt ja, also ich mag ja sowas, muss ich sagen. Mhm. Also das klingt alles erstmal süß.
So ein bisschen Richtung Schweinchen namens Babe, um es nochmal so sehr auch austragen.
Ja,
um so
eine kleine Referenz zu haben.
Genau.
Und ja, also eigentlich, man muss ja sagen, da ist ja schon vieles gesagt, da entwickelt sich ja ein Plot. An der Stelle haben wir jetzt ja extra aufgehört, genau. Weil die Schafe versuchen dann, wahrscheinlich wie es in einem guten Agatha Christie-Krimi ist,
genau
dann
so.
Rauszukriegen, wer ist der Mörder eines begangenen
genau.
Mordes.
Es gibt so ein Hauptschaf, das gilt als schlauestes Schaf der Welt, aber man muss gleichzeitig auch sagen, diese Metapher, dass Menschen in Mikrokosmen ja manchmal gar nicht die Realität so mitkriegen, das kennt man ja auch. Das ist so, das ist ein irischer Film, wenn ich mich nicht irre, und es ist so, dass die quasi, wenn die zum Beispiel was Böses erleben, dann können die ihre Augen schließen und sagen, wir zählen jetzt von 5 rückwärts und dann vergessen wir alles wieder. Und das ist halt zum Beispiel so ein schöne Metapher auch auf unsere Gesellschaft, dass natürlich wir so vorankommen in der Entwicklung, indem wir einfach das Böse manchmal einfach außen vor lassen. Das geht aber nicht mehr, wenn der Schäfer selber drauf geht, dann ist plötzlich diese Realität drin und das versuchen die dann auch irgendwie zu bearbeiten. Und dann gibt's aber ein Schaf, das kann sich immer erinnern. Das ist so, Moppel heißt es im Englischen, im Deutschen gesprochen von Bastian Pastewka, der merkt sich immer alles. Und die denken sich so, na, vielleicht ist die Zeit des Vergessens jetzt vorbei. Vielleicht sollten wir jetzt um dem nachzukommen, weil es war ja ein Mord, also glauben die Schafe oder wird so suggeriert, müssen wir jetzt hinterhergehen. Und dadurch müssen die eine gewisse Form der Realitätsakzeptanz haben. Und das ist sozusagen der rote Faden des Films, dass wir gleichzeitig viele Menschenebene haben. Also auch Emma Thompson spielt zumindest die Nachlassverwalterin, die ist so drin. Oder wir haben einen Polizisten, der überhaupt gar keine Ahnung von irgendwas hat. Und dann kommt ein Reporter noch dazu, der auch noch mithilft. Und somit haben wir, der wird der Fall von zwei Seiten quasi betrachtet. Einmal aus menschlicher Sicht und einmal aber aus Schafsicht, die natürlich eine ganz andere Sichtweise als wir Menschen haben. Wieso lachst du da?
Ja, ich finde das, das ist charmant, da sind wir schon vielleicht so ein bisschen im letzten Drittel unserer Besprechung und bei der entscheidenden Frage, weil das klingt alles ganz süß, dass ich zumindest schmunzeln muss und wenn ich schmunzle, das bedeutet schon was, das passiert eigentlich nur, wenn ein Schaf gegen einen Laternenmast
läuft. Haben wir auch eine tollpfeilige Situation mit Schafen, haben wir auch eine.
Also da ist ja alles für mich dabei. Also um es mal so zu, ich rate jetzt mal, wie der Film sein könnte, du kannst dann sagen, wie der tatsächlich ist.
Okay.
Also ich glaube, das ist so ein Film, der einfach nett und niedlich anzuschauen ist, den man nicht böse sein kann, der aber keine lange Nachwirkung hat. Das ist jetzt völlig geraten.
Welcher Krimi hat das schon? Weil da gibt es ja auch so wie Sand am Meer Krimis. Ich meine, ich mache nur den Fernseher heute Abend an und habe auf Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich zwei schwedische und danach noch auf ZDF auch nochmal schwedische Krimis oder so. Das Krimi-Genre ist an sich ja sehr, sehr beliebt. Und gerade die Engländer sind da ja wirklich hinterher. Ich brauche jetzt nicht Agatha Christie oder so einwählen oder die Sherlock-Holmes-Figur. Also Arthur Conan Doyle, jetzt habe ich es. Das ist ja deren DNA gefühlt, was Unterhaltung betrifft. Und das ist eigentlich ganz schön, dass man hier trotzdem auch diese Krimi-Fangemeinde abholt. Also das ist schon so, ja, und dann wird doch immer eine neue Figur eingeführt. Und ja, und die bringt dann alles ins Wanken. Und wir haben so eine kleine Metasicht, weil die hören immer, der liest immer abends Krimis den Schafen vor. Und dadurch sind die perfekten Detektive, sag ich mal, um da hinterher zu gehen. Und man hat natürlich auf menschlicher Seite einen Polizisten überhaupt keine Ahnung. Sollten sie nicht Handschuhe anziehen, wenn sie den Tattoo, nimmt dann seine Ellenbogen so ungefähr. Also wir haben natürlich hier auch ein Ungleichgewicht sozusagen und auch ein bisschen so eine Kritik, weil oft vielleicht wirklich hinter Morden nicht so hinterhergegangen wird.
Und aber wie ist der Film nun? Also ist das jetzt so, wie ich jetzt...
Ich wollte nur sagen, für die Krimi-Fans ist da auch was drin, weil das hattest du nicht in deiner. Und ja, er ist charmant, er ist liebevoll. Also ich finde auch, durch die deutsche Synchronisation von Bastian Pastewka und Anke Engelke haben wir hier als deutsches Publikum nochmal einen zusätzlichen Faktor. Der Plot ist jetzt, also als denn die Lösung kommt, denke ich mir so, naja... Okay, ja, also es war jetzt nicht, dass der Kaiser Soße um die Ecke kam, um so eine gigantische Referenz zu bringen, wo ja alle wirklich mit offenem Mund da standen. Sowas ist das hier nicht. Nichtsdestotrotz, das Wetter wird schön, das ist ein Familienfilm, er hat eine schöne Sichtweise auch, wie wir mit Tieren umgehen, was ich immer ganz schön finde, weil gerade dieses Herabsetzen von Tieren und deren Wahrnehmungen, ist jetzt nicht so, dass alle Tiere jetzt irgendwie denken können und miteinander reden.
Das ist wieder ganz groß.
Sind einfach tolle Zugangsweite und diese Personifikation von Tieren, wissen wir ja schon seit Disney, ist auch ein wunderbarer Zugriff auch für das Erzählen und deswegen kann ich diesem Film eigentlich gar nichts Negatives ausstellen, weil der ist einfach so schön, so rund, so klar, so alleine diese Eingangssequenz, warum Hugh Jackman mitspielt, wie er diese Schafe mal vorstellt, das dauert so 10 Minuten und das ist wie so eine kleine Oase, wie so ein Tierdokumentationsfilm und da hat er ganz viele solcher Momente drin und auch die Schafe werden jetzt nicht irgendwie als Superhelden uns präsentiert, sondern die sind irgendwie, da müssen wir mal eben gucken, was da los ist und die sind natürlich immer am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und diese fiktionale Welt ist aber in sich so schön und so klar und auch so nachvollziehbar, dass ich diesem Film eigentlich nichts Negatives absprechen kann und ich nur sagen kann, wer jetzt diese Faktoren gesehen hat und sagte, oh, ich mag das eigentlich und auch mit meiner Familie, wir rätseln gerne, weil es ein Familienfilm ist, der sollte diesen Film unbedingt gucken gehen und ich hoffe auch, dass der Film Erfolg hat und Hugh Jackman hat hier auch wieder bewiesen, dass er gesehen hat, was da drin steckt, auch so als Unterhaltungskino und für uns als Zugang. Deswegen gibt es für mich eine lobende Erwähnung, wird jetzt natürlich jetzt nicht 5/5 oder so sagen, aber sage einfach, dass es einfach ein schöner, guter, gelungener, klarer Film ist.
Also, dass die Aussagen von Patrick über Glenkill, ein Schafskrimi und den Film könnt ihr auch in Erfurt sehen, im Sinistar läuft dieser Film.
Ja.
Und wir hören noch ein bisschen Musik aus dem Film von Christoph Beck, One Secret to Happiness und bleiben danach gedanklich auch beim Thema Kinderfilm. Ja, hallo, hier ist Hugo von Radio Frei. Ich habe einen Interviewtermin mit Elisabeth Wenk.
Ja, ich lasse dir mal einen Augenblick.
Kurz. Ja, und während ich auf dem Weg nach oben bin zu Elisabeth Wenk, der Leiterin vom Goldenen Spatzen, stehe ich ja ein echtes hier alles so ein bisschen Zauberei immer noch neben Patrick. Und Patrick, wir reden gleich mit Elisabeth Wenk vom Goldenen Spatzen, berichten ja mal ausführlich drüber das Kindermedienfestival. Mhm. Für mich jetzt nur an dich die scheinbar einfache Frage, wie du mir eben mal erklärt hast. Was macht für dich einen guten Kinderfilm aus?
Ganz aus der Kalten. Es muss Themen beinhalten, die für Kinder verarbeitbar sind und mit denen sie sich auseinandersetzen dürfen. Und am besten so eingepackt, dass die Welt für Kinder halt auch eine Sicherheit geben. Beim Goldenen Spatzen ist das nicht immer so gegeben. Aber wenn ich jetzt eine Idealvorstellung habe, muss es schon etwas haben, dass wir eine besondere Welt haben, die für Kinder zugänglich ist und kann auch aus Erwachsenenwelt erzählt werden, das ist nicht schlimm, aber vor allem Kinderthemen wirklich ernst nehmen und auch gut behandeln.
Gut gesagt. Kann ich nur unterschreiben. Mal sehen, was Elisabeth Wenk so denkt, werden wir gleich im Gespräch erfahren mit der Festivalleiterin. Alle Jahre wieder kommt er nach Gera und nach Erfurt, der Goldene Spatz. Das Kindermedienfestival findet auch in diesem Jahr wieder statt, zum 34. Mal. Los geht's in zwei Wochen am Sonntag, den 7. Juni in Gera mit dem Eröffnungsfilm Plitsch Platsch Forever. Und ab Mittwoch, den 10. Juni, fliegt dann der Goldene Spatz dann auch nach Erfurt. Und da sind viele Filme und Serien zu sehen, Computerspiele für Kinder. Aber darüber gilt's zu reden mit der Festivalleiterin Elisabeth Wenk. Und ich sag erstmal Hallo.
Hallo und alle Jahre wieder auch Hallo von mir.
Und das können wir ja sagen, ich bin jetzt hier noch ganz entspannt, wir sind noch ganz entspannt, sitzen hier gemütlich und in zwei Wochen, habe ich ja eben gerade gesagt, da tickt wahrscheinlich bei euch innerlich die Uhr, oder? Dass man so weiß, was muss jetzt alles noch gemacht werden? Gibt es da so eine To-Do-Liste?
Ja, auf jeden Fall. Also die To-Do wächst, das ist das Problem. Sie wird gar nicht kleiner, sie wächst. Aber man hat auch so eine innere To-Do, wo man weiß, ach, bis zu dem Datum muss man das machen, bis zu dem muss man das machen. Und das wird zumindest weniger, weil ja die Tage weniger werden.
Das ist auf jeden Fall ganz beruhigend, dass wenigstens das weniger. Also ich kann mir auch vorstellen, irgendwie sind Sie, seid ihr wahrscheinlich auch froh, wenn es dann losgeht? Also das ist ja ganz oft so, dass man sagt, jetzt will ich jetzt aber auch endlich loslegen, nicht noch eine Woche länger Vorbereitung.
Ja, auf jeden Fall. Also weil ich meine, dafür macht man es ja irgendwie auch. Man arbeitet ja so ein Jahr an dem einen Datum und dann will man doch auch, dass es kommt. Ich glaube, das ist so wie wenn man heiratet. Man hat das ganze Jahr dieses große Datum so vor sich. Und wie bei der Hochzeit soll es ja auch möglichst schön sein. Deswegen freut man sich drauf.
Wir können ja mal sagen, ich meine, die meisten werden es wissen, aber ich fasse es trotzdem mal zusammen. Das Besondere am Goldenen Spatz ist, dass hier Kinder darüber entscheiden, wer die Preise bekommt. Es gibt zwei Kinderjurys, insgesamt 28 Kinder, 15 Jungs und 13 Mädchen und 23 sind in der großen Jury, Film und Serie und 5 sind in der kleineren Jury, Digitales und Interaktives und Digitales Storytelling. Das ist jetzt nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung gewesen. Und das Besondere ist, dass wie so ein Querschnittsfestival, dass wir im Grunde schauen können, was im vergangenen Jahr alles an Produktionen für Kinder gelaufen ist. Beginnen wir mal, also wir werden jetzt nicht die Zeit haben, alle Filme und Serien durchzugehen, aber der Eröffnungsfilm ist ja was Besonderes. Plitsch Platsch Forever spielt in einem Freibad, also deswegen Plitsch Platsch und ist in der Schweiz entstanden. Ich habe versucht, einen Trailer zu bringen, der war jetzt nur auf Schweizerdeutsch. Wird es dann eine deutschsprachige Fassung noch geben?
Ja, das ist die große Hoffnung, weil die wird nämlich gerade gemacht. Also wir sind nicht nur die Deutschland-Premiere, sondern wenn es klappt, auch die Hochdeutsch-Premiere. Da sind wir ganz gespannt, ob die Deadline sich auch einhalten lässt. Ich persönlich finde es ja total charmant, das auch in Schweizerdeutsch zu gucken. Aber es ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Und es ist wirklich auch besonders, dass die Schweiz einen originären Kinderfilm produziert hat, also einen Film aus der Schweiz. Und das kommt nicht oft vor. Die Schweiz hat nicht die gleichen Förderbedingungen, aber auch nicht die gleiche Kinderfilmkultur wie wir in Deutschland. Und wir haben sogar zwei Schweizer Langfilme dieses Jahr dabei. Wir haben auch Schweizer Kurzfilme dabei. Und beide sind ganz zauberhaft. Und Blitzsplatsch Forever hat, finde ich, nochmal so dieses ganz Besondere, weil es so sehr nah an der Lebensrealität der Kinder heutzutage dran ist und auch so diesen starken Willen, Demokratievermittlung zu machen.
Da wir gerade dabei sind, das war, ich glaube, einer der Deutschland-Premieren, Blitzsplatsch Forever. Und es gibt auch weitere, zum Beispiel Koschka, ein Film von Bernd Sahling, der auch letztes Jahr schon mit dabei war, mit dem wunderbaren Ab morgen bin ich mutig. Diesmal Koschka, es glaube, gibt eine Katze, einen Kater, oder?
Ja, Koschka, soweit ich das verstanden habe, ist quasi die russische Verniedlichungsform für Kätzchen. Und das ist eine ganz zauberhafte, schöne Geschichte. Ich glaube, wo Kinder auch sehr gut zu, auf Neudeutsch, relaten können. Es geht nämlich darum, dass die Hauptfigur Jan findet eine Katze. Und die nennt er Koschka, weil Jan einfach auch zweisprachig aufwächst. Und dann passiert noch mehr, nicht nur die Katze, sondern sie kommt mit noch viel mehr. Sie ist nämlich schwanger, sie bekommt Babys. Und das Dramatische ist, Jan entwickelt eine Katzenhaarallergie und jetzt muss er leider Koschka wieder zurückbringen ins Tierheim.
Das klingt nach einer dramatischen Geschichte. Das Besondere muss man mal sagen, für die, die jetzt zuhören, dass man wirklich ganz viele, meist wunderbare Filme sehen kann. Und toll, wie bei Festivals üblich, dass oft auch die Filmbeteiligten da sind. Ja, ich vermute mal, bei Koschka wird auch der Regisseur da sein, eventuell auch die Kinderdarsteller, aber auch andere Kinderdarsteller und Kinderdarstellerinnen werden wieder da sein.
Genau, also wir bemühen uns natürlich aus allen Filmen, die wir nominieren und auch digitalen Beiträgen und Serien, Gäste einzuladen. Und das macht uns natürlich auch ein bisschen aus. Es ist mehr als jetzt ein normaler Kinobesuch. Weil wenn man jetzt in Cinestar oder in den Kinoclub geht, dann sind ja sehr selten die Filmgäste da. Und bei uns versuchen wir schon, immer jemanden da zu haben. Das kann aus dem Schauspiel sein, aus der Regie. Das kann aber auch mal ein Art Director sein, der einen Animationsfilm gemacht hat. Oder auch mal Kamera ist auch immer mal wieder dabei. Und oft natürlich auch Kinderdarsteller, weil das ja beim Kinderfilm oft so ist, dass Kinderdarsteller mitmachen.
Und manchmal ist ja so, wir reden da auch mal gerne drüber, wer als Kinderdarsteller oder Kinderdarstellerin mal da gewesen ist und dann später dann ein erwachsener, bekannter Schauspieler wurde oder Schauspielerin. Also Matthias Schweighöfer gehört dazu, der war irgendwann mal in den 90ern da, so wie es zumindest die Legende, und ich glaube, es stimmt auch. Und genauso Frederik Lau war auch mal da mit Wer küsst schon ein Lego an, und diesen Film kann man jetzt wieder sehen, unter anderem eben genau am Mittwoch, den 10. Juni. Und die Frage ist, ist Frederik Lau da?
Wir hoffen es. Noch haben wir keine Zusage. Also vielleicht, wenn wir alle unsere Daumen drücken, kommt er. Hat ja nicht nur lief der Film, wo er quasi so seine erste große Rolle hatte bei uns. Er hatte in dem Jahr auch den Goldenen Spatz für den besten Darsteller gewonnen. Ja, war natürlich schon schön.
Ja, das wäre natürlich ein Grund, dass er kommt. Also sagen für die, die Frederik Lau nicht kennen, er hat sondern später Victoria, also war im Berlinale-Film mit die Hauptrolle gespielt. Er spielt meistens immer so den rotzigen Typen mit Herz, so ein bisschen so seine Schublade, die er ganz gern gesteckt wird. Aber er macht das immer sehr, sehr großartig. Gehen wir mal weiter. Es gibt ja nicht nur Filme, Serien, sondern es gibt ja auch, also wir bleiben jetzt mal in Erfurt, weil wir von Erfurt aus dann auch senden, wir von Radio Frei. Es gibt dann auch wie, naja, Diskussionsrunden, zum Beispiel zum Thema, wenn der erste Kuss ein Filmkuss ist. Das finde ich interessant, ne, weil das passiert ja ab und an und das wird auch mit Thema sein.
Ja, genau. Das ist ein Gemeinschaftspanel von verschiedenen Institutionen, unter anderem vom Bundesverband der Intimitätskoordination und Stunt-Leute. Und es ist ja so, wir reden ja viel, MeToo ist ein Begriff, aber auch natürlich Intimitätsszenen, Coaching am Set, also wo es ja wirklich darum geht, wie inszeniere ich Intimität, wie stelle ich aber auch ein sicheres Set her, wo muss ich darauf achten, damit Grenzen nicht überschritten werden. Wo aber sehr wenig drüber geredet wird, ist, wie inszeniere ich Intimität im Kinderfilm, und wir denken da vielleicht immer sofort an Sexualität, aber Intimität sind ja auch andere Dinge. Einerseits ist es natürlich sowas wie der erste Kuss, aber es ist natürlich auch eine intime Beziehungen zwischen einer Mutterfigur und einer Tochterfigur zum Beispiel. Also wie stehe ich körperliche Nähe da? Wie gehe ich auch mit der Bindung, die dabei entsteht, nach dem Drehen wieder um und so? Und natürlich oft aber auch, gerade weil auch schon zum Beispiel Ab morgen bin ich mutig erwähnt worden ist, wenn wir Liebesfilme für Kinder haben oder Liebesszenen, also die erste Verliebtsein, das erste Verliebtsein. Wie gehe ich damit um, wenn der Darsteller vielleicht in echt noch nie einen Kuss hatte und der echte erste Kuss halt sozusagen ein Filmkuss ist. Das ist ja für erwachsene Darstellende was ganz Normales, aber für so ein Kind ist das schon ganz schön krass. Und da gibt's ja mit so Serien wie Schloss Einstein zum Beispiel einfach auch sehr viele Vorbilder, wo das sehr oft schon gemacht worden ist. Und da wird auch eine Panelistin gerade über die Schloss Einstein-Erfahrung sprechen.
Ich wollte ja über die barrierefreie Vorstellung sprechen, die ist immer ein Highlight, der letzte Wahlsänger. Aber ich habe dann gelesen, die ist schon ausverkauft. Was ist hier los?
Ja, die barrierefreie Vorstellung ist tatsächlich ausverkauft. Zeigt auch den Bedarf offensichtlich an mehr barrierefreien Vorstellungen im Kino. Barrierefreiheit bedeutet bei uns, dass diese eine Vorstellung so gut wie möglich barrierefrei ist. Wir leben in einer barrierereichen Welt, deswegen versuchen wir Barrieren zu reduzieren, wo es geht. In dieser Vorstellung haben wir Live-Audiodeskription im Kino dabei und wir haben auch Live-Gebärden, die auf die Leinwand projiziert werden. Es sind natürlich auch Rollstuhlplätze da. Und das Schöne bei diesem Film ist auch, dass es auch eine hörbeeinträchtigte Figur im Film gibt. Also es wird zumindest als Nebenhandlung auch so ein bisschen behandelt. Und wir haben ja in Erfurt und Thüringen auch sehr viele Inklusionsklassen, für die das natürlich total schön ist, dass es ein Angebot gibt, was tatsächlich alle Kinder erreicht ohne Einschränkung.
Das kann man sagen, auch wenn jetzt die Vorstellung ausverkauft ist, wer jetzt nur in Anführungszeichen an dem Film interessiert ist, der läuft auch noch in anderen Vorstellungen, die noch nicht ausverkauft sind. Das Programm könnt ihr dann auch auf der Internetseite von Goldenen Spatzen euch dann nochmal in Ruhe durchlesen. Dann gibt's natürlich am Freitag, den 12. Juni, wie immer die Preisverleihung. Jetzt auch ein weiteres Mal wieder am Zughafen. Und das ist auch was sehr Besonderes. Und ich kann mir vorstellen, danach, ich weiß noch, da haben wir das letzte Mal gesehen nach der Preisverleihung, da fällt dann der ganze Stress ab.
Ja, das ist eigentlich, also da braucht man keinen Sekt und keinen Alkohol. Man ist so beflügelt von allen Endorphinen und dem ganzen Adrenalin, was abfällt. Da möchte man eigentlich die ganze Nacht nur tanzen und wir liegen uns in den Armen und das ganze Team und schwören uns, dass wir uns nie aus den Augen verlieren und wie schön es ist und dass wir uns alle so lieb haben und Kinderfilm die Zukunft ist. Das ist wirklich immer schön.
Elisabeth Wenck, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Du bist ein Phänomen oder mein größtes Problem. Ich glaub, ich weiß genau, wer du bist. Du bist genauso wie ich, nur in schön.
Ich hab mich gefragt, wann es endlich stoppt. Ich lieg im Bett mit der Decke überm Kopf. Doch auch wenn ich mich zu Hause verkriech, deine Worte sind da, wenn ich die Augen schließ.
Du bist märchenhaft, du bist wie die erste Nacht in einer fremden Stadt. Alles kann passieren und das wird es auch. Dein Augenaufschlag löst ein Wirbelsturm aus.
Und ich bin hin und weg. Du bist perfekt, denn du bist nicht perfekt. Mit dir fühlt sich's an, als ob das Leben gut ist. Und wenn du dich selber nicht liebst, ich tu es.
Du bist ein Phänomen oder mein größtes Problem. Ich glaub, ich weiß genau, wer du bist. Du bist genauso wie ich. Du bist ein Phänomen oder mein größtes Problem. Ich glaub, ich weiß genau, wer du bist. Du bist genauso wie ich, nur in schön. Du bist viel zu laut, kannst richtig gut nerven und zauberst ein Erdbeben in meinem Herzen. Das hört nicht auf, ich hab bis jetzt drauf gewartet. Der Stern ist immer da, selbst wenn es Tag wird.
Dass sowas geht, hätte ich nicht geglaubt. Ich fühl jedes Wort wie ein Blitz auf der Haut. Und ist so komisch, wenn auf einmal alles stimmt. In der Sternschnuppennacht hätte ich mir das hier gewünscht.
Und ich bin hin und weg. Du bist perfekt, denn du bist nicht perfekt. Mit dir fühlt sich's an, als ob das Leben gut ist. Und wenn du dich selber nicht liebst, ich tu es. Du bist ein Phänomen oder mein größtes Problem. Ich glaub, ich weiß genau, wer du bist. Du bist genauso wie ich. Du bist ein Phänomen oder mein größtes Problem. Ich glaub, ich weiß genau, wer du bist. Du bist genauso wie ich, nur in schön.
Phänomen von Kyrill bzw. Aaron Hilmer, der auch die Hauptrolle spielt im Film, wo der Song dazugehört, nämlich Das schönste Mädchen der Welt, wiederum von Aaron Lehmann. Weibliche Hauptrolle, sie spielt Das schönste Mädchen der Welt, Luna Wedler, inzwischen auch mit einem Darstellerpreis ein wenig geehrt für Silent Friend.
Krass,
und
ne?
Kürzlich war sie auch in 22 Bahnen zu sehen, der jetzt beim Deutschen Filmpreis auch eine Rolle spielt. Ich will damit sagen, genau, es gibt so Menschen, Schauspielerinnen in dem Fall, die sieht man das erste Mal und denkt so, wow, richtig gut. Und Luna Wedler gehört dazu und die beginnen dann so ihre Karriere, weil Das schönste Mädchen der Welt, deswegen habe ich es auch gebracht, habe ich das allererste Mal und du auch
ja.
beim Goldenen Spatzen vor ein paar Jahren gesehen, beim Kindermedienfestival. Da ist er im Bereich Jugendfilm gelaufen und das ist ein Film, der geblieben ist. Wirklich ja. Absolute Empfehlung.
Wir haben es eben auch gesprochen, so das geht ja um die Geschichte von Cyrano de Bergerac und das mal zu entstauben und mal andere Zugänge zu schaffen, das ist echt wundervoll, weil die Thematik ja wirklich auch toll ist. Und das ist wirklich eine geniale Umsetzung. Also beim Goldenen Spatzen, wir sagen ja immer so, ein, zwei Filme bleiben immer hängen und der bleibt auf jeden Fall hängen.
Deswegen freuen wir uns drauf, dass wir diesmal wieder mit dabei sind und ja. wir wetten, dass auch zwei, drei Filme wieder hängen bleiben. Wir wollen erstmal die Gelegenheit nutzen, ein paar Hörerinnen und Hörer zu grüßen, die uns regelmäßig hören. Da gehört Angelika dazu, genauso wie Leo, aber auch Christel oder auch Ed und Sarah und viele, viele mehr. Kann man auch vorstellen, dass Susi zuhört oder Christine oder Steffen, der immer wieder Anregungen gibt. Es sind schon ein paar, die zusammenkommen, das ist ganz schön. Und deswegen freuen wir uns auch jetzt mal für diese paar, das heißt immer so, wir reden zu wenig über Nischenfilme, Independentfilme. Wir kommen jetzt zu einem ganz kleinen Film. Ich weiß gar nicht, ob er hier läuft in Erfurt überhaupt. Star Wars, The Mandalorian und Grogu. Mhm. Und das ist natürlich das Gegenteil von Independent. Und trotzdem reden wir drüber. Ich frage mich, wir reden natürlich auch drüber, weil man kommt an Star Wars dann doch nicht vorbei. Ne? Und ein bisschen Fan sind wir auch immer noch.
Ich bin großer Fan. Also ich stecke komplett dank meines Sohnes in diesem Universum. Man muss das Ganze auch nochmal vorsichtig aufteilen. Ja, es ist ein Star Wars Film, aber es kommt dann doch von einer Serie. Und das muss man einfach auch vorher nochmal sagen. Also es hat nichts mit den neun beziehungsweise elfteiligen Kanon zu tun. Das sind ja die wirklich großen Schwergewichte. Das sind wirklich große Star Wars Filme. Aber Disney hat parallel es einfach geschafft, auch Serien rauszubringen. Da meine ich nur, und da gibt's gute und schlechte. Und eine gute davon, oder eine sehr gute davon, war Mandalorian. Der Mandalorianer ist ein Kopfgeldjäger und der trägt die ganze Zeit einen Helm und der kümmert sich in der ersten Staffel darum und kriegt ein Grogu soll er verteilen. Grogu ist, wer sich im Star Wars Universum auskennt, ist, gehört der gleichen Spezies an wie Yoda, aber die Spezies ist übrigens noch nicht benannt. Das sind die einzigen zwei auftretenden Lebewesen dieser Spezies und der ist 50 Jahre alt, ist aber eigentlich ein Baby. Deswegen, weil du gesagt hast, so Knie, der ist nicht mehr Knie, der ist ein bisschen über den Knöchel, der ist wirklich wahnsinnig klein, hat aber schon die Macht. Und das ist das Besondere, dass man quasi diese Negativität mit etwas Positivem verbindet.
Und Grogu ist wirklich der Name und nicht die Ethnie. Das
ja,
ist
die Ethnie gibt es nicht.
Kein, okay, die gibt es noch nicht, ist noch nicht
er
benannt.
Ist Grogu, also kann man, das ist, wie du Reinhard bist, ist er Grogu. Ja.
Wir hören uns noch einen kleinen Ausschnitt an.
Unbedingt.
Und gut, dass du jetzt so ein bisschen schon die Vorgeschichte geliefert hast, weil da kriegen wir noch mal so ein bisschen mit, worum es diesmal geht. Ich vermute, deswegen bietet es sich ja an, vielleicht einen Kinofilm zu machen. Wir werden es gleich nochmal erörtern, weil sie eine neue Mission haben. Ein Ausschnitt aus Star Wars, der Mandalorian und Grogu.
Wir alle kennen die Geschichten über den mandalorianischen Kopfgeldjäger. Und dieses Kind.
Ich jage nur imperiale Kriegsverbrecher. Wir werden jeden Schurken in diesem Kartenspiel ausschalten.
Hier geht es nicht um Rache. Es geht darum, einen weiteren Krieg zu verhindern.
Bevor es losgeht, überprüfst du deine Rüstung.
Wir beschützen all das, wofür die Rebellion gekämpft hat.
Viel Glück.
Das wirst du brauchen.
Ja gut, dann haben wir schon gehört, kommt Grogu ins Spiel. Wir haben jetzt noch gar nicht so viel gehört.
Nee, erst die ganze Zeit. Erste Episode, Grogu ist schon dabei. Also die zweite Staffel dreht sich darum, dass Grogu einen Meister braucht, weil wenn er ein Jedi ist, braucht er ja auch einen Lehrer. Und er entscheidet sich aber schlussendlich für den Mandalorianer.
Und was haben Sie diesmal nun zu erfüllen? Wir haben übrigens eben eine weibliche Stimme gehört. Das ist eine Figur, die von Sigourney Weaver gespielt wird, die wiederum aus der Alien-Reihe bekannt ist, da eben Ripley gespielt hat und selber eine Ikone ist aus einer anderen Alien-Reihe. Was aus einer anderen, das klingt so, als ob Star Wars eine Alien-Reihe ist. Wobei, das sind ja auch Außerirdische, das haben sie ja schon gemeinsam, nur ganz anders.
Ja.
Beide Reihen.
Ja, es gibt auch sehr viel gefährliche Lebewesen. Das sieht man, um hier die Übergabe auch zu machen, das sieht man auch in diesem Film. Im Grunde genommen, der Film fängt an mit Texttafeln, also nicht scrollen, sondern einfach so dahin, da gleich Kritik, oh, warum nicht gleich? Und ich möchte noch vorne wegnehmen, alle, die jetzt einen großen, großen, großen Star-Wars-Film erwarten, werden hier enttäuscht rausgehen. Punkt.
Damit ist ja schon vieles gesagt.
Damit ist eigentlich alles schon für die Fangemeinde gesagt. Wer jetzt trotzdem sagt, ja, aber mein Herz schlägt trotzdem noch für Star-Wars, der kann jetzt weiter zuhören, denn es hat Star-Wars drin. Und das ist
schlägt denn dein Herz danach jetzt noch weiter für
Star-Wars?
Ja, das
ist absolut ein Star-Wars-Film. Und diese ganze Kritik ist völlig überzogen, weil wir gehen uns das mal langsam an. Den Film kannst du als Standalone ohne Frage gucken. Der sagt dir, was los ist und der sagt dir, was unterwegs ist. Und du brauchst natürlich schon, was ist das Imperium ist gescheitert, das wissen wir ja jetzt seit Teil 6 und danach spielt ja auch diese Serie und danach spielt auch dieser Film. Und es ist diesmal aber so, ein Auftragskiller wird ja meistens eher von der bösen Seite beauftragt. Es ist jetzt kein nettes Geschäft, sag ich mal. Ist jetzt aber so, Sigourney Weaver spielt auch mit, die Neue Republik wurde gegründet und die machen das so. Es gibt aber da draußen, ich meine, nur weil jetzt der Todesstern kaputt gegangen ist, heißt ja nicht, dass es nicht noch weitere imperiale Verteidiger gibt. Nazis, um es auf den Punkt zu bringen. Die werden auch wie Nazis dargestellt, auch das Imperium sind Nazis. Also das ist ganz klar auch hier, dass, wer das abweicht, der hat da auch wirklich nicht mal eine Sekunde richtig hingeguckt und er wird einfach von dieser neuen Rebellion, was die Neue Republik ist, losgeschickt, pass auf, du musst diese Nazis fangen. Und dadurch haben wir einen moralischen Konflikt schon alleine. Wie kann man denn für etwas Gutes was Negatives sehen? Kann man genauso gut sagen, wie andere politische Aktionen es auch schon gab. Ich will jetzt hier keine besondere hervorheben. Aber das ist so, dass er dann quasi unterwegs ist und er kriegt einen Auftrag, wie er mit Hutten zusammenarbeiten muss. Jabba the Hutt, kennst du?
Mit was? Mit Hunden zusammenarbeiten?
Hutten,
okay. Ja, Jabba war hart, deswegen, ja.
Und der ist ein Hutte.
Das ist ein Hutte, ja.
Ja, der ist eher böse. Er muss mit denen einfach kooperieren und er entscheidet sich aber dagegen und dadurch wird eine Lawine losgetreten. So, Punkt mehr braucht man zu der Geschichte nicht erzählen. So, und jetzt hat man den Film, wir haben den Mandalorianer. Den Mandalorianer, musst du dir vorstellen, ist so eine Mischung aus John Wick und James Bond. Das ist wirklich, der kommt rein, der nimmt die Szenerie an und los geht's. Und da er auch die Rüstung hat. Und dieser Gegenpart ist einfach dieser Grogu. Dieses Kleine, der sitzt auch auf seiner Schulter. So, und was aber dieser Film endlich wieder zurückbringen. Nur mal dieses Star Wars Feeling. Ewoks habe ich geliebt als Kind. Ewoks sind in Teil 6.
Ja, als Kind. Ja. Nee. Also die kleinen knuffigen Teddys.
Das war schon, dann hast du kein Star Wars Herz mehr. Die kleine Handpuppen war großer Teil von Star Wars schon immer. Ob es dieses Vieh neben Jabba the Hutt war, dieser komische, es waren immer schon. Und hier hat man zum Beispiel eine tolle Sache gemacht. Das sind alles Handpuppen. Das sind alles, also Grogu kriegt ein kleiner Entourage noch dazu gestellt. Das ist ganz toll. Grogu hat richtig viel Screenplay, nicht genügend für meine Meinung nach, weil ich finde diese Figur der Wahnsinn. Und diese den folgen wir durch den Film. Und das ist wundervoll, weil ich einfach es genieße, diese zwei unterschiedlichen Figuren miteinander agieren zu sehen.
Aber hätte man auch im Streaming-Bereich sehen können. Früher hätte man gesagt, hätte auch als überlanger Fernsehfilm ausgereicht.
Das ist die Kritik, die auch an dem Film herangetragen wurde. Sehe ich nicht so. Ich finde, ich saß mit zwei anderen, die auch Star Wars-Fans sind in diesem Film. Und er meinte irgendwann nach 45 Minuten, Alter, wie viel Action und das ist es. Wir unterschätzen, dass Star Wars-Filme immer Adventure oder Abenteuer im Actionfilm waren schon immer. Da war nie Tiefe, da war nie Großes, das war ein neuer Planet und und jetzt kommen die Leute an, da sehe ich aber keine Entwicklung. Ich hätte gerne die posttraumatische Stresssyndrom analysiert. Alle diese Leute, die so.
Nee, aber gut, Unterhaltung wäre auch schon gut. Aber ich habe den Film noch nicht gesehen.
Das ist es. Es ist ein wundervoller Unterhaltungsfilm. Ich würde sagen, wenn du es einordnen müsstest, um auch deiner Kritik etwas entgegenzuwirken, würde ich sagen, wenn das ein großer Star Wars Film ist, ist das ein kleiner Star Wars Film. Und warum nicht ein kleiner Star-Wars-Film. Das habe ich nicht verstanden von allen Menschen. Lieber habe ich doch nach 7 Jahren wieder mal einen Krieg der Sterne-Film im Kino und ich sag's, wie es ist. Für mich ist das immer noch Krieg der Sterne und Star Wars. Und das ist so wichtig, dass wir diese Ideen haben und das sind wundervolle Figuren. Dieses ganze, da wollen wir wieder Merchandise machen. Ja, hättest du auch schon bei Krieg der Sterne sagen können. Also bei Episode 4. Das Merchandise. Das hat er sogar damals verhandelt. Das ist so, wir haben verloren und vergessen, worum es bei Star Wars geht. Und dieser Film hat das nicht vergessen. Dieser Film hat das komplett implementiert. implementiert und weitergemacht. Man kann natürlich sagen, er hat ja gar keine Bedeutung für das Star Wars Universum. Hat er nicht, weil es ein Standalone-Film ist. Was ist dein Problem? Warum muss denn der Imperator wieder auftreten oder irgendwelche anderen Figuren? Warum machen wir nicht keine Crossover? Macht man's, heißt es, es ist Fanservice. Macht man's nicht, heißt es, oh, du bist kein Star Wars-Film. Was denn nun? Star Wars hat die größte Fangemeinde, die es gibt. Die größte, aber auch die kritischste. Es gibt keine größere Fangemeinde. Gibt es nicht. Welche könnte größer sein? Wir sind in der vierten Generation von Menschen, die diese Filme gucken. Und alle wollen ihr's haben. Und dieser Film macht eines ganz toll. Und das ist dem Regisseur Jon Favreau gewidmet. Und das ist auch der Musik von Ludwig Göransson. Die gehen komplett eigene Wege. Und haben aber für mich nicht den Spirit verloren. Es ist größer und besser als eine Episode. Gar keine Frage. Es ist viel länger und es geht auch 2 Stunden. Und da kommen Leute an und sagen, ja, aber es ist Episode. Star Wars Filme sind immer episodenhaft. Guck dir Teil 5 an. Der spielt an 5 unterschiedlichen Orten. Das war immer Teil des Star Wars Universums. Und ich verstehe, wenn die Leute sagen, das sind ihre Kritikpunkte und das kommt von großen hier, also ich habe wirklich mir ganz viele angeguckt, die sind langweilig und überhaupt nicht mehr Star Wars. Dann habt ihr euer Herz verloren. Dann habt ihr euren Verstand für Star Wars verloren. Und das ist mal mein großer Appell. Warum gehen wir nicht mal wieder rein mit unseren Kinderaugen? Warum können wir nicht mal mehr akzeptieren, das ist ein Sci-Fi-Film auf einem anderen Planeten mit anderen Wesen. Und ich finde, der hat viele Neuerungen. Ich habe noch nie einen Hutten kämpfen sehen. Selbst da müssten die Leute doch auch sagen, das war neu. Oder einen Hutten auch mal zu verkehren. Wir haben das Gruselige, was auch in Teil 6 war, wie Hutten leben, haben wir auch wieder drin. Wir haben einen Mandalorianer, der ein Westernheld ist. Han Solo ist gigantisch und Mandalorianer nicht. Also wo ist da die Wertigkeit? Und deswegen sage ich, das ist ein guter Film, ein klasse Film ist das. Aber erwartet bitte nicht, dass wir jetzt hier eine große Weiterentwicklung, das wollen immer alle. Oh, warum war denn Darth Vader nicht dabei? Ja, verflucht nochmal, weil er tot ist. Und dann muss ich den auch nicht zurückholen, damit ihr euren scheiß Fanservice kriegt. Deswegen ist das ein kleiner Appell, ein kleiner Wunsch. Wer diesen Film gucken geht und er läuft auch gut, bitte nehmt eure Kinder Star Wars Herz mit, weil das hat der alles drin. Und wenn Grogu sich bereit macht in einer Montageszene für die Schlacht bereit macht, sitze ich da und habe Tränen vor Freude in den Augen. Und wir haben aufgehört zu gucken. Wir haben wirklich aufgehört zu gucken und unser Herz zu investieren, was diesen Film betrifft. Und deswegen gibt es diesen kleinen Appell. Kein überragender Film, kein Film, der das Star Wars Franchise voranbringen wird. Das ist ein kleiner, kleiner Film aus diesem Universum und der ist wundervoll.
Also falls die Kollegen Carsten und Steffen zumindest zuhören, dann, wir wollen nicht zu dritt dann noch reingehen in den Film. Ah. Also wir sollten unser Star Wars Herz mitnehmen.
Seid doch mal wieder 12.
Das schon mal so als, ja, wir versuchen dann wieder 12 zu sein. Alle, die jetzt zugehört haben, versuchen auch wieder 12 zu sein. Wir gucken mal, ob's reicht. Ich bin gespannt, was am Ende bei rauskommt. Mhm. Ich höre raus, du bist da sehr wohlwollend.
Ja,
der Film läuft an ausgesuchten Tagen. Nein, er läuft natürlich, 5, 6, 7 Mal im Sinister in Erfurt, Star Wars, The Mandalorian und Grogu. Allerdings muss ich sagen, mir reicht die 2D-Variante. Ich vermute, du hast 3D gesehen.
Nein, 2D reicht.
Ja, 2D läuft nämlich nur oft einmal am Tag. Da muss man eher nachmittags reingehen. Da wirklich schauen, weil da gibt's aktuell keine Abendvorstellung.
Oh.
Es gibt noch eine Originalversion-Variante, auch eine Vorstellung, die ist dann am Abend. Und ansonsten gibt es ganz viel 3D, aber ich glaube, 2D reicht. Also wer da 16 Uhr schon Zeit hat, geht einfach um 16 Uhr dann rein.
Und reicht guckt vollkommen.
Oder Sinistar.de, da findet ihr die Anfangszeit nochmal ganz genau.
Ja.
Du hast jetzt ein Thema für uns rausgesucht, Ludwig Göransson, wir haben es schon gehört, dreifacher Oscar-Preisträger zuletzt für Sinners.
Aber er experimentiert ein bisschen rum und ich habe mal ein 1,33 Stück rausgesucht, was das so ein bisschen zeigt, wie er ein bisschen rum experimentiert. Und das fand ich ganz charmant und deswegen haben wir das Stück jetzt.
Rock.
Auch das kann ein Star Wars Thema sein. Rotta von Ludwig Göransson. Und für die, die jetzt sagen, mein Gott, ich möchte es aber auch mal wieder so ein bisschen klassischer haben, wir hören jetzt also gewissermaßen eine Hommage, wo man, wir hören jetzt eine Hommage, Patrick, wir werden später vielleicht auch, es gibt so viele Star Wars Songs, Ten Commandments, und dann reden wir, da gibt's die Kino-News und mit dem Schwerpunkt das Cannes-Festival, das Cannes-Filmfestival geht zu Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. It's the Ten Crack Commandments. Can't tell me nothing about this coke. Can't tell me nothing about this crack, this weed. My hustling niggas. Niggas on the corner, I ain't forget you niggas. Triple B niggas. I've been in this game for years. It may be an animal, it's rules to the shit. I wrote the manual, step-by-step booklet for you to get your game on track, not your wig pushed back. Un hombre uno, never let no one know how much dough you hold, cause you know that try to breed jealousy, especially if that man fucked up. Get your ass stuck up. Number two, never let them know your next move. Don't you know bad boys move in silence and violence, take it from your hands. I done squeezed mad clips at these cats for their bricks and chips. Number three, never trust nobody. Your mama set that ass up, properly gassed up. Hoodie the mask up, for that fast buck. Be laying in the bushes to light that ass up. Number four, know you heard this before. Never get high on your own supply. Number five, never sell no crack where you rest at. I don't care if they want an ounce, tell them pounds. Number six, that goddamn credit, get it. You think a crackhead paying you back, shit, forget it. Seven, this rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Money and blood don't mix like two dicks and no bitch. Find yourself in serious shit. Number eight, never keep no weight on you. Them cats that squeeze your guns can hold jumps too. Number nine, should've been number one to me. If you ain't getting mad, stay the fuck with police. If niggas think you're snitching, they ain't trying to listen. They be sitting in the kitchen, waiting to start hitting. Number 10, a strong word called consignment. Strictly for live men, not for freshmen. If you ain't got the clientele, say hell no. Cause they gon' want their money, rain, sleet, hell snow. Follow these rules, you have mad bread to break up. If not, 24 years on the wake up. Slug hit your temple, watch your frame shake up. Caretaker did your makeup. When you pass, your girl fuck my man Jacob. Heard in 3 weeks, she sniffed a whole half a cake up. Heard she suck a good dick and could hook a steak up. Gotta go, more pies to bake up. Word up, Crack King, Frank Rizzo.
Ja, so ein bisschen angehaucht, das Star Wars Thema mitverarbeitet. Grüße gehen raus an Johannes, der mir das einst empfohlen hat, diesen Song. Genauso Grüße gehen raus an Tresi und an Kerstin. Und jetzt reden wir mal über Filme, über die wir vielleicht dann in einem halben Jahr nochmal reden. Das ist immer oft so bei Festivals, laufen die Filme das erste Mal, dann hört man ein halbes Jahr nichts von ihnen und dann kommen sie bestenfalls in den Kinoclub oder auch ins CineStar. Denn es gibt jetzt wieder mal unsere Kino-News.
Zwei glorreiche Halunken, die Kino-News.
Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Auch ich leiste meinen Beitrag.
Möchten Sie mehr wissen?
Selbstverständlich wollen wir mehr wissen. Und wir schauen heute vor allen Dingen an die Croisette in Cannes. Und da findet nämlich gerade noch so das Filmfestival von Cannes statt. Das geht jetzt am Wochenende zu Ende mit der Verleihung der Goldenen Palme. Das ist der Hauptpreis, aber es gibt noch andere Preise. Und da ist interessant, Patrick, Cannes ist ja eins der drei wichtigen europäischen Festivals neben der Berlinale, berichten wir ja auch mal sehr ausführlich, und den Filmfestspielen von Venedig, dass man hier das erste Mal auch von Filmen hört. So ging es uns jetzt auch bei der Vorbereitung dieser Sendung. Man kann immer mal so ein bisschen reinlunzen, man kann sich die Titel mal anschauen, man kann gucken, worum es geht. Und das haben wir jetzt auch gerade mal so ein bisschen gemacht. Gab es jetzt so einen Film auf den ersten Blick, wo du sagst, Body Horror oder so, es gibt ja auch verschiedene Genres, da wäre ich hellhörig?
Ja, also man muss erstmal auch sagen, wir unterscheiden unterscheiden die Festivals ja auch, ich sag mal, Berlin politisch, Venedig, Hollywood, Startbahn, aber Cannes ist für mich so der Badass, das ist so der Sith Lord unter den Festivals, allein wegen der Unterkategorie Un Certain Regard, und da werden für mich immer oft Filme auch präsentiert, die wirklich mehr den Finger in Wunden legen, die mehr kontroverser sind, die das Kino mehr ausloten, auch auf technischer Ebene, und da lobe ich mir dann immer schön das Festival. Und wenn man jetzt mal so, ich meine, wie du schon sagtest, ist ja für uns wirklich schwer, es vorzubereiten. Wie sollen wir uns auf Filme vorbereiten, die ein paar Informationen haben? Und dann
die
gibt
jetzt gerade ihre Weltpremiere
haben. Genau, ja. Und dann selbst viele Kritiker, dann hast du vielleicht mal 20 Bewertungen bei Rotten Tomatoes über so einen Film, und dann ist das schon die größte Quelle, die wir irgendwie haben. Und da ist zum Beispiel Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Oh Gott.
Ja, der gilt als einer der Favoriten, ja. Muss man fast mal anschauen.
Sieht wundervoll aus, gehört für mich so auch vom Trailer her Richtung The Substance, Ugly Stepsisters, dieses Female Body Horror, und es beschäftigt sich aus Meta-Ebene, aber gleichzeitig auch auf fiktionaler Ebene, einem ehemaligen Horrorfilm-Franchise, in denen halt Menschen nicht so nett behandelt werden, vor allem weibliche Figuren, und das wird jetzt quasi in der Nachbetrachtung irgendwie so gesehen. Die Hauptdarstellerin dieses Franchise wird hier gespielt von Gillian Anderson, die wir ja aus Akte X unter anderem kennen, die aber in den letzten Jahren bewiesen hat, auch literarisch, hat sie mal ein schönes Buch rausgebracht, kann ich nur empfehlen, die wirklich sehr am Puls der Zeit auch ist. Und sie spielt da die Hauptrolle, und hier vermischen sich aber Realität mit Fiktionalität. Und es sieht aus wie ein Gaspar Noé-Film im Trailer, also das ist wirklich düstere Bilder, so ein bisschen David Cronenberg-mäßig, was Elektronik betrifft. Und der steht bei Rotten Tomatoes gerade bei 100%. Ich meine, das ist ja alles immer geschenkt, aber das sieht aus, als wo ich sagen muss, das könnte wieder so ein richtig schön unangenehmer, kreativer, wütender Film
könnte sein. Könnte was werden. Also ist nicht mal in der Hauptreihe zu sehen, also Teenage Sex and Death at Camp Miasma, so, sondern ist Uncertain Regard, war ja da der Eröffnungsfilm, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, das zeigt die Stärke von Cannes, dass man wirklich auch ganz genau auf die, das ist nicht mal eine Nebenreihe, im Grunde hat sich Uncertain Regard so als zweite Hauptreihe mit
für mich Pops, auf jeden ja Fall. Und also, wenn man mal guckt, wer auch da aufgetreten ist oder wer da schon gewonnen hat, dann siehst du, dass hier die vermeintlich bekannteren Filme auch oftmals gezeigt werden, weil sie eben kontrovers sind, und hier auch, und kontroverse Filme werden in der Weltbewertung oft besser aufgenommen als, sag ich mal, ich will keinem gewinnen, Film oder so zu nahe treten, aber manchmal sind da auch Filme dabei, das ist verkopftes Arthouse-Kino für Kritiker. Und das hast du leider in Cannes oder hast du in allen Festivals oftmals in den Hauptkategorien oft drin, weil man da eben auch sozusagen so ein Stimmungsbild zusammen färchen möchte, sag ich mal, aber an sich muss ein Film für sich alleine stehen und kann auch gegen den Strom des Festivals schwimmen, und da sind die Festivals meistens in ihren Jurys nicht mutig genug, aber in den Nebensektionen kann man richtig mutig sein, und ich denke, dass da auch ein bisschen was rumkommt.
Deswegen ist das Schöne, dass wir nach dem Wochenende schlauer sind, dann wissen, wer die Preise bekommen hat, und da werden wir uns einige Filme aufschreiben. Ein Film, der mich interessiert, der aber auch gar nicht bei der Besprechung so gut weggekommen ist, der läuft jetzt nun in der Hauptreihe oder lief in der Hauptreihe, The Man I Love, also Der Mann, den ich liebe, von Ira Sachs. Ira Sachs beschäftigt sich oft mit queeren Themen, also mit schwulen Hauptfiguren, Keep the Lights On sei ja nur genannt, oder eben macht auch sehr behutsame Geschichten über jugendliche Little Man, gibt es einen ganz wunderbaren Film jetzt, also Woman I Love, mit Rami Malek in der Hauptrolle, der spielt im New York der 80er Jahre, es geht um einen Künstler, der möglicherweise an AIDS leidet, ich weiß es ja nicht, habe den Film jetzt nicht gesehen, der sich auf jeden Fall in einer fragilen Schwebe zwischen einer schweren Erkrankung, es wird schon AIDS sein, so steht es hier im Text, und dem Lebensende befindet, also kein einfacher Stoff, und Ira Sachs hat sich auf der Pressekonferenz in Cannes auch mal geäußert, dass das ein Stoff ist, das kriegst du nicht so einfach finanziert, da dauert es auch schon mal ein bisschen, ehe dann so ein Film auch realisiert werden kann, mit unter mehr als ein Jahrzehnt hier Ira Sachs im englischen Originalton.
It took us 15 years and 6 films to get to the point in which we felt like we could tell this story. I think our intention was to really recall that of course it was a very dark period, it was a period of loss and great sadness, but there was also this collective spirit of filled with art, filled with joy, filled with pain. We had so much that we wanted to convey in that conflict between what was lost and what existed.